Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Schlupflöcher nicht gestopft. Liechtenstein stellt eine Revision des umstrittenen Stiftungsrechts vor. In der Höhle der Löwin. Liechtensteins Regierungschef ist heute Gast bei Angela Merkel. Sie will die mit Kritik nicht sparen und er wohl auch nicht. Zermürbender Streit zu Ende. Bruno Frick bleibt Präsident der Paraplegiker-Stiftung. Drei Stiftungsräte müssen gehen. Fast 1 Milliarde für große Brocken. Das Rüstungsprogramm sieht Investitionen vor allem in neue Fahrzeuge und Verbesserungen an Kampfjets vor. Das Volk will etwas Neues. Die Parlamentswahl in Pakistan endet für Präsident Musharraf in einem Desaster. Nur, was will die Opposition genau? Wir fragen im Tagesgespräch den pakistanisch-schweizerischen Doppelbürger und Hilfswerkgründer Yahya Hassan Bachwa. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Simon Loy.
Die liechtensteinische Regierung hat nach 7 Jahren Arbeit ein vollständig überarbeitetes Stiftungsrecht vorgestellt. Das Stiftungsrecht ist wegen möglicher Steuerhinterziehung umstritten. Ziel der Revision seien Rechtssicherheit und Rechtsklarheit, sagte Vizeregierungschef und Justizminister Klaus Tschütscher in Vaduz. Anonyme Stiftungen sollen dabei zugelassen bleiben. Das heißt, in Liechtenstein sollen sich weiterhin Stiftungsgründer aus dem Ausland hinter dem Namen eines einheimischen Treuhänders verstecken können. Im Fürstentum gebe es bis zu 50.000 Stiftungen, davon seien lediglich rund 600 rein gemeinnützig. Die Mehrheit betreffen die Nachlassplanung innerhalb von Familien, so Tschütscher. Das Parlament wird in der März-Session über den Antrag der Regierung beraten. Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht hat in der Schweizerischen Paraplegiker-Stiftung 3 der 8 Mitglieder des Stiftungsrats abberufen. Stiftungspräsident und Schweizer Ständerat Bruno Frick bleibt im Amt. Die Stiftung zeigte sich zufrieden mit dem Entscheid. Frick hatte im Oktober die Nachfolge von Guido Zech angetreten. Dieser war wegen Veruntreuung verurteilt worden und reichte dann den Rücktritt ein. Der Bundesrat hat das Rüstungsprogramm 08 verabschiedet. Vorgesehen sind Anschaffungen im Umfang von 917 Millionen Franken, wobei rund die Hälfte für neue Fahrzeuge reserviert ist. Die Armee möchte 220 geschützte Mannschaftstransportfahrzeuge für die Infanterie beschaffen, sowie 24 Fahrzeuge für die Aufklärung und Abwehr von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen. Die andere Hälfte des Rüstungskredits ist für Anpassungen der Kampfflugzeuge F-18 an die neueste technologische Entwicklung vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr möchte der Bundesrat in diesem Jahr rund 330 Millionen Franken mehr für Rüstung ausgeben. Gemäß Bundesrätin Doris Leuthard sollen Staaten, die Schweizer Entwicklungshilfe bekommen, keine Schweizer PC-9-Flugzeuge importieren dürfen. Die Gefahr, dass diese Trainingsflugzeuge dann im Ausland bewaffnet würden, wäre viel kleiner als jetzt. Dies sagte Bundesrätin Leuthard gegenüber der Neuen Luzerner Zeitung. Das Volkswirtschaftsdepartement von Leuthard klärt zurzeit ab, ob im afrikanischen Tschad ein PC-9-Flugzeug einen Kampfeinsatz flog. Weiter erklärte Leuthard, es sei problematisch, die PC-9 dem Kriegsmaterialgesetz statt wie heute dem Güterkontrollgesetz zu unterstellen. In diesem Fall könnten die Pilatus-Werke ihre Produktion ins Ausland verlagern, was den Verlust von Stellen bedeuten würde. Im Kanton Bern ist ein neuer Fall von vernachlässigten Kühen auf einem Bauernhof bekannt geworden. 2 der 14 Kühe auf einem Hof in Wattenwil mussten notgeschlachtet werden. Gemäss Kantonstierarzt Huckerler fanden das kantonale Veterinäramt und die Polizei die Tiere Anfang Januar. Der Bauer wurde angezeigt und darf vorläufig keine Tiere halten. Die Eröffnung des Briefzentrums im solothurnischen Herkingen wurde von Mai auf November verschoben, teilt die Post mit. Grund dafür ist der Brand im letzten Oktober, der einen Schaden von mehreren Millionen Franken anrichtete. Das Briefzentrum im wattländischen Eckleban geht wegen der Verschiebung in Herkingen dafür 1 Monat früher als geplant auf, also schon im Juli. Für die Palästinenserführung ist eine einseitige Unabhängigkeitserklärung nach dem Vorbild Kosovos eine mögliche Lösung im Nahostkonflikt. Zumindest dann, wenn die Friedensgespräche mit Israel keine Fortschritte machen. Das sagt ein Berater von Palästinenserpräsident Abbas im palästinensischen Radio. Israel hat die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Kosovo bisher nicht anerkannt. Deutschland hat inzwischen den Kosovo als eigenständigen Staat anerkannt. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Regierung in Berlin. In den USA hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Barack Obama die Vorwahlen der US-Demokraten im amerikanischen Bundesstaat Hawaii für sich entschieden. Er holte deutlich mehr Stimmen als seine Mitkonkurrentin Hillary Clinton. Das berichten mehrere amerikanische Fernsehstationen. Da Obama auf Hawaii aufgewachsen ist, war ein gutes Abschneiden erwartet worden. Er gewann bereits zuvor 9 Abstimmungen in Folge, einschließlich der Vorwahl in Wisconsin.
12.36 Uhr, Rendezvous. Liechtenstein hat das umstrittene Stiftungsrecht geändert. Steuerflüchtlinge müssen trotzdem nicht bangen. Angela Merkel empfängt zufällig heute den liechtensteinischen Regierungschef. Er muss bangen. Dann, wer hat die Macht, eine Großbank in gröbere Schwierigkeiten zu bringen? Eine globale Krise oder auch Einzelfiguren? Bruno Frick hat sich in der Paraplegiker-Stiftung durchgesetzt. Die alte Garde muss abtreten. Viele Lokalradiobetreiber sind etwas nervös zurzeit und sie haben auch allen Grund dazu. In Spanien machen Immobilienspekulanten den jungen Leuten das Liebesleben schwer. Und in Pakistan hat zwar die Opposition die Parlamentswahl gewonnen, doch für die Bevölkerung wird's nicht besser, meint der pakistanisch-schweizerische Doppelbürger Yahya Hassan Bajwa. Als Hilfswerkbesitzer weiß er, was den Menschen in Pakistan fehlt. Im Ländle ist es schon friedlicher zu und her gegangen als in den letzten Tagen. Die Steueraffäre versetzt die Liechtensteiner in Aufregung. Die Deutschen wundern sich über das Stiftungsrecht, welches zulässt, dass Steuerflüchtlinge ihr Geld in einer liechtensteinischen Stiftung verstecken. Es ist nicht zum ersten Mal, dass das liechtensteinische Stiftungsrecht unter Beschuss gerät. Deshalb wurde es in den letzten Jahren reformiert und heute an einer Medienkonferenz vorgestellt. Frage an Franco Battel, was sind denn die wichtigsten neuen Punkte?
Man kann es vorwegnehmen, auch im neuen liechtensteinischen Stiftungsrecht wird es weiterhin Schlupflöcher geben, nur schon daher, weil es auch weiterhin sogenannt hinterlegte Stiftungen geben wird. Hinterlegte Stiftungen, das heißt, dass eben der Stifter nicht im Öffentlichkeitsregister eingetragen wird, dass er anonym bleibt und dass liechtensteinische Stiftungen auch in Zukunft sich bestens als Versteck eignen für Steuersünder beispielsweise. Und weiterhin werden liechtensteinische Stiftungen auch sehr flexibel, sehr dehnbar sein. Das heißt, es wird auch in Zukunft möglich sein, gemäß liechtensteinischem Recht den Stiftungszweck zu ändern. Und auch dies bietet natürlich sehr viel Potenzial für Missbräuche.
Sie sagen es, das neue Stiftungsrecht trägt offenbar nicht viel zum Verhindern von Missbrauch bei. Was bringt es denn überhaupt?
Dazu muss man wissen, dass Liechtenstein in Konkurrenz steht zu anderen Steueroasen und das neue liechtensteinische Stiftungsrecht versucht dem Rechnung zu tragen, indem eben ähnliche Möglichkeiten geboten werden wie auf anderen Steueroasen, wie auf anderen Offshore-Finanzplätzen, wie zum Beispiel Andorra, Monaco oder eben den Kanalinseln. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das bisher geltende Stiftungsrecht in Liechtenstein zum Teil lückenhaft war, zum Teil widersprüchlich war. Und hier ist der vorliegende Text nun um einiges besser. Man kann also positiv vermerken, dass es in Liechtenstein mit den neuen Stiftungen mehr Rechtssicherheit geben wird.
Das Stiftungsrecht ist gerade in den letzten Tagen ja stark unter Beschuss geraten. Ist das der Grund, weshalb Liechtenstein jetzt heute mit dem neuen Reformvorschlag kommt?
Nein, da kann man ganz klar Nein sagen. Es ist ein Zufall, denn das neue Stiftungsrecht wurde schon im letzten Herbst, im Frühjahr 2008, angekündigt. Es hat einfach 7 Jahre gedauert, dieses neue Stiftungsrecht zu formulieren. Das zeigt auch, wie heikel dieses Stiftungsrecht im Fürstentum Liechtenstein ist. Es ist eine Gratwanderung. Einerseits möchte Liechtenstein internationalen Standards genügen, möchte keine Angriffsfläche bieten, wie es eben jetzt mit dem Konflikt mit Deutschland geschieht. Und auf der anderen Seite möchte Liechtenstein attraktiv bleiben als Finanzplatz. Und man sieht jetzt beim vorliegenden Gesetz, dass die Attraktivität stärker gewichtet wurde.
Das heißt, in diesem Konflikt bringt das also auch nichts?
Man kann sagen, das Stiftungsrecht bietet weiterhin viel Missbrauchspotenzial, ja.
Muss das neue Stiftungsrecht noch irgendwelche politischen Hürden nehmen oder ist das jetzt definitiv?
Nein, es muss noch ins Parlament, in den Landtag. Allerdings wird Liechtenstein von einer großen Koalition regiert. Das heißt, von den 25 Sitzen im Parlament belegt die Koalitionsregierung deren 22. Aus diesem Grund ist wohl kaum mit großem Widerstand zu rechnen. Und auch das Fürstenhaus hat bereits in der Presse angekündigt, dass es mit dem neuen Stiftungsrecht einverstanden ist. Und damit steht dem wohl nichts im Weg.
Das waren Informationen von Franco Battel. Ohne die Steueraffäre mit Deutschland bekäme Liechtensteins neues Stiftungsrecht heute wohl weit weniger Aufmerksamkeit. Und auch der Besuch des liechtensteinischen Regierungschefs in Berlin würde kaum jemand groß kümmern. Jetzt wird das schon lange geplante Treffen von Ottmar Hasler mit Angela Merkel aber brisant. Die Bundeskanzlerin will heute Nachmittag Klartext reden und erwartet von Liechtenstein mehr Kooperation. Aus Berlin, Ursula Hützele.
Seit gestern Nachmittag ist Ottmar Hasler in Berlin und wo immer er auftritt, muss er sich rechtfertigen. Deutsche Politiker aller Parteien werfen ihm vor, dass seine Regierung offen Beihilfe zur Steuerhinterziehung betreibe und sich Liechtenstein jeder vernünftigen Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung verweigere. Die härteste Attacke lancierte dabei SPD-Chef Kurt Beck. In einem Interview mit dem Stern bezeichnete er die Steuerpolitik des Fürstentums als moderne Form des Raubrittertums und drohte mit Konsequenzen. Kein Zweifel, die Stimmung zwischen Berlin und Vaduz ist gereizt. Beim Treffen zwischen Ottmar Hasler und Angela Merkel heute Nachmittag wird es also weniger um Harmonie und mehr um eine Art Showdown gehen. Peter Struck, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, erwartet von der Kanzlerin deutliche Worte.
Ich wünsche mir, dass sie ihm klar macht, dass Liechtenstein nicht eine Oase für Steuerhinterzieher sein darf, dass Liechtenstein seine Gesetzgebung, vor allem was das Stiftungsrecht angeht, überprüft. Es kann nicht sein, dass in Europa hier ein Staat sozusagen Aufnahmelage für Steuerhinterzieher aus Deutschland sein kann.
Bei Mahnungen und Appellen will es die deutsche Regierung diesmal nicht bewenden lassen. Es geht ja schließlich um Milliarden von hinterzogenen Steuern. Sie will Ergebnisse und falls Liechtenstein bei Steuersündern nicht kooperiert, soll es Sanktionen geben. Zeitungsberichten zufolge hat Finanzminister Steinbrück dafür bereits konkrete Pläne. So soll unter anderem der Geschäftsverkehr mit dem Fürstentum durch Meldepflichten und zusätzliche Gebühren erschwert werden. Ob der Druck wirklich hilft, ist offen, denn die liechtensteinische Regierung fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und wehrt sich. In der ARD bekräftigte Ottmar Hasler, dass man mitten im Reformieren des Finanzplatzes stehe und schon viele Bestimmungen verschärft habe. Daneben aber spielte er den Ball zurück. In seinem Land, sagte er, sei man entsetzt darüber, dass die deutsche Regierung Millionen für geheime Daten über Steuersünder bezahle, die zuvor gestohlen worden seien.
Insgesamt ist einfach zu sagen, dass in Liechtenstein das Auskundschaften von Geschäftsgeheimnissen und deren Weitergabe strafbar ist. Und das wird in Liechtenstein sicher verfolgt werden.
Der Schlagabtausch ist somit lanciert und mit dem Gespräch heute nach 3 Uhr im Kanzleramt dürfte er kaum beendet sein. Mittlerweile soll die Regierung in Vaduz übrigens wissen, wer den deutschen Behörden die brisante Namensliste verkauft hat. Es soll der gleiche Mann gewesen sein, der bereits 2002 in Liechtenstein wegen Datenklau bei der LGT-Bank aufgeflogen und deswegen auch verurteilt worden war.
Die Finanzwelt ist daran, die neueste Schockmeldung aus der Bankenbranche zu verdauen. Diese mehr als 3 Milliarden Franken, die sich die bisher wenig betroffene Credit Suisse nun doch auch noch ans Bein streichen muss. Dass die Probleme der Schweizer Grossbank nicht einfach auf die Kreditkrise zurückzuführen sind, sondern auch auf Fehler bei einzelnen Händlern, die offenbar zu wenig kontrolliert worden sind, macht die Sache auch nicht beruhigender. Aber wie groß ist überhaupt die Macht der Händler in den Banken? Martin Stucki.
Jérôme Kerviel bei der französischen Société Générale, 300 Investmentbanker bei der UBS und jetzt eine noch nicht bekannte Zahl von Tradern bei der Credit Suisse. Hinter dem Schlamassel der Banken und der sogenannten Kreditkrise stehen Menschen. Menschen, die tagtäglich in den Handelsräumen das Geld der Banken vermehren sollen und denen dazu Milliardenbeträge anvertraut sind. Die Macht dieser Händler ist allerdings begrenzt, zumindest theoretisch. Wie Franz Josef Schulten sagt, als Kursmakler und Vorstand der deutschen ICF-Bank, ein alter Profi.
diese Positionen müssen immer so gemanagt werden und kontrolliert werden, dass das Risiko der Bank einfach nicht zu groß wird.
Und dafür hat jede Bank ein Risikomanagement, das den Tradern auf die Finger schaut. Aber nicht nur, um das Geld der Bank zu schützen, sondern auch für die Händler selbst.
Das heißt, das Risikomanagement ist ja dafür da, nicht nur die Bank zu schützen, sondern auch die Mitarbeiter zu schützen, damit man einfach da eine saubere Erklärung und ein Notfallprozedere, so muss man es ja sehen, dass man eingreifen kann, um zu sagen, wir wenden hier den Schaden der Bank oder vom Mitarbeiter ab.
Und genau dieses Risikomanagement scheint bei einigen der großen Banken massiv versagt zu haben. Nicht nur beim französischen Trader Jérôme Kerviel, sondern auch bei einigen Händlern der Großbank Credit Suisse in London und New York. Offenbar konnten sie Positionen aufbauen, ohne die Grenzen einzuhalten, die ihnen vorgegeben worden waren.
Wenn ich ein Limit von 100.000 Euro habe, das ist das Verlust, man nennt das Verlustlimit. Das heißt, das kann auf Tag oder Monat beschränkt sein und das darf ein Händler maximal am Tag oder im Monat verlieren und dann wäre noch nichts passiert.
Die Händler müssen also Buch führen über ihre Positionen und zwar täglich. So behalten die Banken den Überblick, wie groß die allfälligen Verluste sein könnten.
Wenn ich mir zum Beispiel, man muss sich das so vorstellen, ich kaufe mir eine Allianz-Aktie, die steht jetzt bei 140, wenn die auf 138 fällt, würde diese Abteilung das sofort merken. Das heißt, dass da 2 Euro Verlust drauf sind.
Genau das scheint aber nicht geklappt zu haben bei verschiedenen Banken, auch nicht bei der Credit Suisse. Und das ist ja auch mit ein Grund, dass diese Bank jetzt diesen Riesenabschreiber nachreichen musste. Wer ist denn nun jetzt haftbar für den Schaden? Ganz klar, sagt der Kursmakler Franz Josef Schulten.
Ja, zum Ersten natürlich erstmal der Händler selber, zweitens der Vorgesetzte und in der Außenwirkung immer die Bank.
Genau diese Außenwirkung ist es, die Credit Suisse, noch vor einer Woche der Musterknabe der Branche, jetzt zu einer Bank wie alle anderen gemacht hat.
Das war ein Bericht von Martin Stucki und Evelyn Kobler. Der Machtkampf innerhalb der Schweizerischen Paraplegikerstiftung ist also entschieden. 3 langjährige Mitglieder des Stiftungsrates müssen gehen. Mit diesem Entscheid stärkt die eidgenössische Stiftungsaufsicht den Rücken von CVP-Nationalrat Bruno Frick, der den Paraplegikerstiftungsrat präsentiert. Wie die Stiftung mit ihren Forschungsprojekten weiterfährt, ist noch offen. Marcel Jecke.
Für CVP-Ständerat Bruno Frick bedeutet der Entscheid der eidgenössischen Stiftungsaufsicht eine Erleichterung.
Ich möchte mich über die persönliche Seite nicht äußern. Ganz sicher haben alte Verbindungen und Seilschaften eine Rolle gespielt. Wir können jetzt eine Kultur in der Stiftung einführen, die sachlich ist, die positiv in die Zukunft geht und die auch alten Ballast nicht mehr hat.
Als Bruno Frick letzten Oktober neuer Präsident der Schweizerischen Paraplegikerstiftung wurde, stieß er auf eine Reihe von Stiftungsräten, die dem Gründer und Übervater der Stiftung und des Paraplegikerzentrums Notwil, Guido A. Zech, weiterhin treu ergeben waren. Obwohl Guido Zech rechtskräftig wegen Veruntreuung verurteilt wurde und in der Folge von verschiedenen Funktionen zurücktrat, weigerten sich diese Stiftungsräte beharrlich, die von Zech veruntreute Summe, knapp 1 Million Franken, zurückzufordern. Zech gab schließlich öffentlich bekannt, diese Summe freiwillig und ohne Anerkennung einer Schuld zurückzuzahlen. Er bekam das Geld postwendend und klammheimlich wieder zurück. Mit CVP-Ständerat Bruno Frick kehrte ein neuer Wind ein. Prompt geriet er in einen heftigen Konflikt. Verschiedene Stiftungsratsmitglieder forderten aufgrund seines diktatorischen Führungsstils seinen Rücktritt. Sie haben den Machtkampf nun verloren, wobei mit Heinz Frey einer der streitbaren Stiftungsräte bleiben soll. Bruno Frick.
Er hat selber einmal eine sehr schwierige Situation geschaffen, aber ich bin bereit, darüber hinwegzugehen. Im Dienste der Sache und auch mit ihm weiter zusammenarbeiten.
Neben der umstrittenen Rückforderung der veruntreuten Geldsumme gab es auch Streit wegen der künftigen Ausrichtung des Paraplegikerzentrums Notwil. Guido Zech wollte an der Uni Fribourg einen Lehrstuhl für Gesundheitsforschung einrichten. Bruno Frick sistierte das Projekt. Wie es damit weitergeht oder ob allenfalls eine Zusammenarbeit mit der Zürcher Balgrist-Klinik angestrebt werden soll, sei, so Bruno Frick, noch offen.
Nach Jahren des Vor-sich-Hinsendens herrscht wieder Aufbruchstimmung in der Schweizer Lokalradioszene. Grund sind neue Konzessionen, um die sich alle Stationen bewerben müssen, bisherige genauso wie neue. Das sorgt vor allem dort für Nervosität und Aufregung, wo es mehr Bewerber als Konzessionen gibt, im Raum Zürich, in Graubünden, im Aargau und auch in der Region Basel. Hier versucht ein neuer Sender entweder Radio Basilisk oder Radio Basel One zu verdrängen. Ein Szenario, das nicht unmöglich ist. Beat Soltermann.
Mitten in Basel, einige Meter vom Marktplatz und vom Rhein. Hier hat Radio Basilisk seine Studios. Um 9 Uhr morgens trifft sich die Redaktion zur Sitzung. Redaktionsleiter Benny Erni bespricht mit dem Team die Themen des Tages.
Du kannst vielleicht mal noch kommen zu dieser Geschichte.
Das Abfallkonzept.
Die Redaktoren und Redaktorinnen sitzen um einen Tisch und diskutieren. Dann vergibt der Redaktionsleiter die Aufträge.
Also, dann frohes Arbeiten. Vielen Dank.
Und sogleich geht's an die Recherche.
Guten Tag, mein Name ist Berger von Radio Basilisk in Basel.
Bei Radio Basilisk wird gearbeitet, wie immer, fast wie immer. Denn der Sender steht unter Druck, seit bekannt ist, dass sich ausgerechnet der ehemalige Basilisk-Miteigentümer und Radiopionier Christian Heeb um eine der beiden Konzessionen in der Region bewirbt. Käme er zum Zug, würde das Sendeschluss bedeuten für Radio Basel One oder eben Radio Basilisk. Derjenige, der die Privatradiolandschaft in der Nordwestschweiz aufmischen will, sitzt einige Tramstationen weiter weg am Fuße des Bruderholzhügels. Hier hat sich Christian Heeb in ein herrschaftliches Haus eingemietet.
Ich kann nicht zusehen, wie etwas, das ich aufbauen durfte, hier als alternative publizistische Plattform einfach im Kommerz versinkt. Und deshalb mache ich hier jetzt nochmal mit und meine es ernst und bin auch bereit, mich einzubringen.
Was ihn stört? Basilisk und Basel One seien zu wenig unabhängig voneinander, sie klängen zu ähnlich und würden sich beim Publikum zu sehr anbiedern. Sein Radio mit dem Namen «Radio, das mehr Basel bietet», bringe hingegen mehr Vielfalt, richte sich an Erwachsene und soll mehr News senden als die lokale Konkurrenz.
Wir glauben auch, Maßstäbe für journalistische Qualität setzen zu können und setzen zu müssen. Das geht auch im Bereich der privaten Veranstalter, nicht nur bei der sogenannten öffentlich-rechtlichen Konkurrenz.
Dass es ausgerechnet Heeb war, der vor einigen Jahren den Wortgehalt bei Radio Basilisk massiv zurückfahren ließ und stattdessen auf ein durchgestyltes Hitprogramm setzte, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Das Konzept sei zu erfolgreich gewesen, sagt er heute, alle hätten es kopiert, deshalb brauche es nun ein Programm, das anders klingt. Das sieht man bei Radio Basilisk und Radio Basel One natürlich anders, wobei Basel One-Besitzerin Basler Zeitung offiziell keine Stellung zum Thema nimmt. Zuversichtlich sind die Chefs von Radio Basilisk. Jean-Luc Wicki, stellvertretender Redaktionsleiter, meint:
Wir haben einen 25-jährigen Leistungsausweis und sind der Meinung, wenn man die Konzessionsbewerbungen anschaut, dass wir die Kriterien des BAKOMs sicherlich am besten erfüllen.
Inzwischen ist es Mittag. Die Informationssendung von Radio Basilisk ist in vollem Gang.
Bei Basilisk Info 17 Minuten ab 12 Uhr.
Basilisk Info.
Seit gestern ist es offiziell und auch in der Schweiz unübersichtlich.
Noch kann Moderatorin Stefanie Berger nicht melden, wer die beiden Radiokonzessionen in der Region bekommt. Der Bundesrat entscheidet erst im Sommer. Die Stellungnahmen der Kantonsregierungen, die bis heute eintreffen müssen, geben wenig Aufschluss. Das Rennen um die Konzessionen bleibt spannend.
Zu dir oder zu mir? In Spanien heißt diese Frage häufig zu deinen Eltern oder zu meinen. Nach offiziellen Zahlen wohnen nämlich über 60% der 25- bis 30-Jährigen noch daheim bei den Eltern, schlicht weil sie sich eine eigene Wohnung nicht leisten können. Die Immobilienspekulation hat die Preise im Lauf der letzten Jahre in die Höhe getrieben und dagegen konnte auch die sozialistische Regierung von José Luis Zapatero nichts ausrichten, die Anfang März wiedergewählt werden will. Ein junges Paar aus Südspanien hat Nicoleta Cimino seine typische Geschichte erzählt.
Es ist Freitagabend in Sevilla und in der andalusischen Hauptstadt strömen die Leute wie üblich in die Lokale und Bars, um sich bei kühlem Bier und Tapas zu treffen. Auch hier im Nervión-Quartier, gleich neben dem Fußballstadion des Stadtclubs FC Sevilla. Hier in der Bar Jota versammelt sich, wie jedes Wochenende, die Clique von Dani und Sandra. ein Dutzend junger Menschen um die 30. Aber anders als bei einer Gruppe 30-Jähriger in der Schweiz werden diese jungen Leute nach ihrem Treffen nicht in ihre eigenen Wohnungen zurückfahren, sondern in die ihrer Eltern, auch Dani und Sandra. Die beiden, sie Buchhalterin, er Informatiker, sind seit 7 Jahren ein Paar und möchten eigentlich längst zusammenziehen, können es sich aber finanziell nicht leisten und sind entsprechend frustriert. Denn was jemand um die 30 doch will, ist Selbstständigkeit, sagt Dani. Mit der Freundin zusammenleben, nicht mit den Eltern.
Lo que uno quiere con la edad que tenemos, rondando los 30 o con los 30 cumplidos, ¿qué es lo que uno quiere? Independencia, lo que uno quiere estar con su pareja, lo que uno quiere tener tu casa, no vivir en casa de.
Was bei uns normal ist, ist es in Spanien eben nicht. Jung, gut ausgebildet und fest angestellt zu sein und trotzdem zu wenig verdienen, um alleine wohnen zu können. In Spanien gibt es für diese Generation sogar einen Namen. Sie sind die Mil Euristas, also die 1.000-Euro-Menschen, weil sie höchstens 1.000 Euro im Monat verdienen. Früher, erzählt Dani, sei das halt anders gewesen. Seine Eltern hätten ihr Haus 4 Jahre nach der Hochzeit vollständig bezahlt gehabt. Von einem eigenen Haus, einer Hochzeit und Familie, davon können Dani und Sandra vorerst nur träumen. Denn zwar werde immer betont, wie tief die Geburtenrate in Spanien sei, aber wo soll man denn die Kinder aufziehen, fragen die beiden rhetorisch. Im Wohnzimmer der Eltern vielleicht.
La tasa de natalidad en España es muy baja. Y cómo pretenden ellos que nazcan niños españoles si es que no dan posibilidades, si no tenemos ni para vivir.
Warum eigentlich nicht mieten, mag man sich fragen. Aber Spanien ist immer noch kein Land der Mieter. Entsprechend klein ist das Angebot und der rechtliche Mieterschutz. Zwar hat die aktuelle Regierung unter Zapatero auch finanzielle Hilfe für junge Mieter durchgesetzt, aber nur Leute unter 30 können vom monatlichen Zuschuss von 210 Euro profitieren. Dani und Sandra sind mit ihren 32 Jahren zu alt dafür. Müssten sie eine volle Miete zahlen, könnten sie erst recht kein Kapital ansammeln, um später ein Haus zu kaufen. Und so bleibt dem jungen Paar nichts anderes übrig, als tapfer weiter Geld auf die Seite zu legen, auf eine Erbschaft oder ein Geschenk zu hoffen oder auf die Möglichkeit, eine VPO-Wohnung zu kaufen. VPO steht für Vivienda de Protección Oficial, also eine preislich geschützte Immobilie. VPO-Liegenschaften werden mit Subventionen der öffentlichen Hand gebaut und sind dadurch auch nicht den Gesetzen des freien Marktes unterworfen. Das heißt, mit ihnen kann man nicht spekulieren. Nur, die Nachfrage nach VPOs übersteigt bei weitem das Angebot. Es gibt jeweils einen regelrechten Ansturm auf neue Wohnsiedlungen. Und so verlosen die Regional- und Stadtregierungen die begehrten Wohnungen im Lotterieverfahren. Sandra packt ob diesen Verhältnissen regelmäßig die kalte Wut.
A mí me parece muy injusto que yo en mi país y en mi ciudad tenga que participar en un sorteo.
Es sei sehr ungerecht, dass sie an einer Lotterie teilnehmen müsse, um zu einer Wohnung zu kommen, die nicht völlig überteuert sei, sagt die 32-Jährige. Die Resignation der Mileurista-Generation ist groß. Und weder den regierenden Sozialisten noch dem oppositionellen Partido Popular wird offenbar zugetraut, das Problem der Immobilienspekulation lösen zu können. Es ist im Wahlkampf auch kein heißes Thema. Spanien hat mit baskischen Separatisten, Korruption und Arbeitslosigkeit dringendere Probleme. Sollte die Immobilienblase aber, wie in den USA, platzen, wird wohl auch die Politik gefordert sein.
Die Reportage aus Andalusien von Nicoletta Cimino. Anfang März wird in Spanien gewählt.